Man ist permanent umgeben sozusagen von der Habsburger Monarchie. Die Kaiserin Elisabeth, die ist am meisten populär, sagen wir so, bei den Sammlern.
Würde Sissi in der Gegenwart leben, hätte sie vermutlich Millionen Follower auf Social Media.
Den Unterschied macht dann aus, wenn sie persönliche Gegenstände der Kaiserin haben, die sie persönlich benutzt hat. Das sind dann wirklich die ganz bedeutenden historischen Objekte.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
1707 gründet Kaiser Joseph I. in Wien das Dorotheum. Mehr als drei Jahrhunderte später gehört das Auktionshaus zu den bedeutendsten Europas und besitzt mit der Sparte Kaiserhaus eine internationale Besonderheit. Hier kommen Objekte unter den Hammer, die Geschichte greifbar machen. Nachlässe aus Hochadelsbesitz, Porträts europäischer Herrscherhäuser, Erinnerungsstücke aus dem Umfeld der Habsburger oder persönliche Gegenstände, die einst Kaiserinnen, Erzherzögen und Hofbeamten gehörten. Manchmal sind es spektakuläre Stücke, manchmal überraschend alltägliche. Ein Fächer von Kaiserin Sissi, eine Geschenkuhr Kaiser Franz Josefs, eine Kinderzeichnung von Kronprinz Rudolf oder sogar eine Weste, die eine ganz eigene Geschichte erzählt. Was den Reiz solcher Objekte ausmacht und warum Sissi, Franz Josef und die Habsburger bis heute eine so große Faszination ausüben, darum geht es in dieser Folge des Dorotheum-Podcasts. Ich bin Andreas Maurer. Hallo und herzlich willkommen.
Also wir haben hier sozusagen ein relativ kleines chirurgisches Besteck des Leibarztes des Kaisers Franz Josef, wo er dann auf einem so einem kleinen Skalpell vermerkt hat, sozusagen seine Majestät der Kaiser und dann ein Datum 1870 und dann ein zweites Datum 1872 auf einem anderen dieser kleinen Messer oder Skalpelle. Das heißt, das hat er sich aufgehoben, weil mit diesem Skalpell hat er sich eine mir nicht bekannt was Operation oder kleine Operation beim Kaiser vorgenommen.
Auch ein Augenpulver für Erzherzog Franz Karl gehört zu diesem chirurgischen Besteck, das bei der kommenden Kaiserhausauktion unter den Hammer kommt, erklärt der Experte dafür Georg Ludwigsdorf.
Also das sind so kuriose Objekte, die auch jetzt nicht sehr teuer sind im Verhältnis, aber wo man sieht, dass dieser Leibarzt damals sichtlich diesem Stück schon einen besonderen Wert beigemessen hat, als Erinnerungsstück zumindest.
Und apropos Erinnerung, ich bin nicht der Saal, muss Georg Ludwigsdorf gelegentlich am Telefon erklären. Denn Anruferinnen und Anrufer möchten in den Ludwigsdorf-Saal des Dorotheums verbunden werden, den traditionsreichen Versteigerungsort des Hauses. Stattdessen landen sie bei Georg Ludwigsdorf, dem Experten für Münzen, Orden, Silber und Kaiserhaus. Ganz zufällig ist die Namensgleichheit allerdings nicht. Der Saal ist nach einem Vorfahren benannt. Als Jurist und Berater Kaiser Josefs I. verfasste der 1707 das Stiftungsstatut des neu gegründeten Dorotheums. Eine bemerkenswerte Familiengeschichte, doch für eine Karriere als Kaiserhausexperte braucht es dann doch ein bisschen mehr als nur einen berühmten Namen, betont Georg Ludwigsdorf.
Ich habe einfach Geschichte und Kunstgeschichte studiert und habe mich immer beschäftigt mit der österreichisch-ungarischen Monarchie und da war das dann naheliegend und dann wächst man natürlich im Laufe der Jahre da hinein.
Mittlerweile kennt Georg Ludwigsdorf auch nahezu alle Mitglieder des ehemaligen Habsburger Hauses. Und er weiß, warum das Kaiserhaus bis heute so eine Faszination ausübt.
Weil man in Wien wahrscheinlich, wenn man sich in Wien bewegt, einfach umgeben ist von Geschichte rundherum, also natürlich vor allem mit der inneren Stadt, beginnen mit der Ringstraße, mit den ganzen prachtvollen Gebäuden, Palais, Hofburg, Schloss Schönbrunn. Also man ist permanent umgeben sozusagen von der Habsburger Monarchie.
Mehr als 600 Jahre prägte die Habsburger Dynastie große Teile Europas. Aus einer regionalen Herrscherfamilie entwickelte sich eines der mächtigsten Häuser des Kontinents. Die Kaiserhausauktion des Dorotheums folgt gewissermaßen dieser Geschichte. Den chronologischen Anfang bilden meist Porträts und Erinnerungsstücke aus der frühen Neuzeit, darunter Darstellungen von Kaiser Maximilian I., der um 1500 regierte und als einer der bedeutendsten Habsburger gilt. Oft handelt es sich dabei allerdings um spätere, historisierende Porträts. Wirklich dicht wird die Überlieferung erst ab dem 18. Jahrhundert, also ab der Zeit Kaiser Karls VI. Und seiner Tochter Maria Theresia. Von da an begegnen uns nicht nur Gemälde, sondern zunehmend auch persönliche Gegenstände, Dokumente und Erinnerungsstücke. Die Kaiserhausauktion ist damit nicht nur ein Marktplatz für Sammlerinnen und Sammler, sondern zugleich eine Reise durch die Geschichte einer Dynastie, die Österreich und große Teile Europas über Jahrhunderte geprägt hat. Vor allem beim Kaiserhaus, sagt Georg Ludwigsdorf, darf man die Bedeutung der Provenienz nicht unterschätzen. Entscheidend ist oft weniger das Objekt selbst als die Geschichte, die sich mit ihm verbindet. Oder wie er es formuliert, man verkauft auch die Verpackung rundherum. Entsprechend breit ist der Kreis der Interessierten.
Wobei man sagen muss, dass zu den großen Käufergruppen einfach Museen gehören, historische Sammlungen. Also in Wien ist es, oder in Österreich sind es ein paar Museen. Das ist eh bekannt. Das ist zum Beispiel die Schönbrunn Betriebsgesellschaft, die Schönbrunn betreibt, und auch die Hofburg. Und dort liegen in den Ausstellungen schon einige Stücke, die wir in den Auktionen denen vermitteln konnten.
Auch Museen und öffentliche Sammlungen im Ausland erwerben regelmäßig Objekte aus den Kaiserhausauktionen des Dorotheums, um ihre Bestände zur Geschichte der Habsburger zu ergänzen. Daneben gibt es zahlreiche private Sammlerinnen und Sammler, die sich für Erinnerungsstücke aus dem Umfeld der Monarchie begeistern. Besonders beliebt sind dabei Objekte, die mit Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi, in Verbindung stehen. Kaum eine andere Persönlichkeit des Hauses Habsburg übt bis heute eine vergleichbare Anziehungskraft aus, auf Historiker ebenso wie auf Sammler.
Die ist am meisten populär, sagen wir so, bei den Sammlern. Das hängt natürlich zusammen mit, ich sage es immer, mit den Kaiserin Elisabeth Filmen, mit dieser Trilogie, mit der Romy Schneider. Das macht sie ja bis heute verwechselbar eigentlich mit der Kaiserin selber, die Romy Schneider. Aber auch aktuell, wie wir sehen, es gibt ja, weiß ich, Musicals, permanent immer wieder Filme. Also die Kaiserin Elisabeth ist Thema in Medien und überall eigentlich.
Würde Sissi in der Gegenwart leben, hätte sie vermutlich Millionen Follower auf Social Media. Denn kaum eine historische Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts wird bis heute so intensiv verehrt, diskutiert und immer wieder neu interpretiert wie die österreichische Kaiserin. Der Grund? Ihr Leben bietet perfektes Storytelling-Material. Die junge Schönheit vom Land, die unerwartet Kaiserin wird, die Konflikte am Wiener Hof, familiäre Tragödien, die Ermordung ihres Sohnes Kronprinz Rudolf und schließlich ihr eigener gewaltsamer Tod 1898 in Genf. Dazu war Sissi eine Persönlichkeit voller Widersprüche. Obwohl Teil der mächtigsten Dynastie Europas, entzog sie sich immer wieder den Zwängen des Hofes. Rastlos reiste sie durch Europa, betrieb einen für ihre Zeit nahezu obsessiven Körperkult, unterwarf sich strengen Diäten und galt als eine der besten Reiterinnen des Kontinents. Gleichzeitig schrieb sie Gedichte, beschäftigte sich mit Kunst und Literatur und entwickelte eine tiefe Skepsis gegenüber ihrer eigenen Rolle als Monarchin. So pendelt das Sissi-Bild bis heute zwischen Märchenfigur und Rebellin, romantischer Ikone und tragischer Heldin. Und genau deshalb scheint jede Generation ihre eigene Sissi zu entdecken.
Wir haben also gerade im Bereich, sage ich mal, jetzt im Kaiserin Elisabeth gibt es auch viele jüngere Damen, die das heute gern sammeln, je nach finanziellen Möglichkeiten eben beginnen bei kleineren Objekten, sei es jetzt Statuen, sei es irgendwelche Lithografien, also Farbdrucke oder Drucke der Zeit, wo man halt die hübsche Kaiserin sieht, bis hin dann eben zu so persönlichen Objekten.
Aber Achtung, warnt Kaiserhausexperte Georg Ludwigsdorf. Nicht der gesamte Hausrat von Sissi ist gleich auktionswürdig.
Sondern den Unterschied macht dann aus, wenn sie persönliche Gegenstände der Kaiserin haben, die sie persönlich benutzt hat. Beginnend bei, ich sage einmal, beim Spitzentaschentuch aus ihrer Wäschekammer bis hin, wir hatten auch schon Schuhe von ihr, wir hatten Fächer in der Auktion. Das sind alles Objekte, die, wenn die Kaiserin sie sozusagen fast wie Devotionalien oder Reliquien persönlich in Besitz gehabt hat und auch benutzt hat, die dann den Wert für die Sammler massiv erhöhen.
Auch in der aktuellen Kaiserhausauktion werden zwei Fächer angeboten, die einst Sissi gehörten. Einen davon hat Georg Ludwigsdorf für unser Podcast-Gespräch mitgebracht. Ein ebenso filigranes wie persönliches Erinnerungsstück aus dem Besitz der wohl berühmtesten Habsburgerin.
Ich habe jetzt einen Fächer hier in der Hand, eben einen großen Fächer von ihr mit aus Perlmutt, Gestell nennt man das für die Fachleute, und einem schön gravierten Monogramm der Kaiserin mit der österreichischen Kaiserkrone. Dieser Fächer ist insoweit besonders, weil es ein Fächer ist, es ist ein weißes Fächerblatt, wie das heißt, also woraus der Fächer besteht, ein Spitzenblatt. Und das kann man ziemlich genau datieren, weil die Kaiserin in späteren Jahren, vor allem nach dem Tod des Kronprinz Rudolf im Jahr 1889, eigentlich nur noch schwarz getragen hat und auch ihre Fächer dementsprechend schwarz waren. Die späteren Fächer sind auch alle blickdicht, wie es heißt. Das heißt, man konnte nicht das Gesicht der Kaiserin erkennen, weil sie damals schon, heute werden das auch manche Schauspieler haben oder Musikstars, verfolgt worden sind von Journalisten, Paparazzis und so weiter, und damit konnte sie sich dann schützen.
Das weiße Spitzenblatt dieses persönlichen Fächers von Kaiserin Elisabeth besticht durch seinen feinen floralen Dekor. Auch mehr als 100 Jahre nach dem Tod der Monarchin wirkt das Stück noch immer erstaunlich elegant. Vorsichtig öffnet Georg Ludwigsdorf den wertvollen Fächer.
So schaut er aus hier. Das ist eben, wie gesagt, ein weißes Spitzenblatt mit gehäkelten oder gestickten auch floralem Dekor. Und eben interessant ist dieses Monogramm, weil viele Fächer haben kein Monogramm, aber manche Fächer, die sie wahrscheinlich geschenkt bekommen hat von anderen Mitgliedern der Familie, haben dann eben ihr persönliches Monogramm darauf.
Ein eingraviertes E für Elisabeth macht die Herkunft des Fächers auf den ersten Blick sichtbar. Doch wie bestimmt man eigentlich den Wert eines solchen Objektes? Anders als bei Gemälden gibt es ja schließlich kein Werkverzeichnis der kaiserlichen Fächer.
Es gibt dann schon Erfahrungen, weil wir die Auktionen machen wir seit über 20 Jahren, also es gibt Erfahrungen in der Richtung. Und in Wahrheit, der Schätzpreis, den wir angeben, ist eine Mindesterwartung. In dem Regelfall zeigt die Auktionshistorie sozusagen oder die Zuschlagshistorie, dass diese Schätzpreise oft pulverisiert werden und massiv überboten werden. Aber im Prinzip geht es einfach ums Objekt selber. Da haben sie einen gewissen Preis. Ein normaler Fächer in dieser Qualität kostet vielleicht 500 Euro. Und wenn er aus dem Besitz der Kaiserin ist, dann verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich einmal der Minimum-Schätzwert. In dem Fall eben dann 2.000 bis 4.000 Euro. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, nennen wir es mal so, sondern das ergibt sich dann wirklich in der Auktion. Und da sind die Preise einfach nicht vorhersehbar oft.
Denn echte Sissi- oder Kaiserhausfans lassen sich von Experten-Schätzpreisen nicht beeindrucken. Bei diesen Memorabilien folgt die Nachfrage nicht immer den üblichen Regeln des Kunstmarkts, erinnert sich der Experte.
Also wir hatten einmal zum Beispiel vor langer Zeit, das war der Stolperstein der Kaiserin genannt. Das war einfach ein Lavabrocken. Die Kaiserin ist ja viel gereist und gewandert und auf der Insel Santorin, diese Vulkaninsel, da ist sie herumspaziert und ist über einen so Lavabrocken gestolpert und dann hat eine der mit sie begleitenden Hofdamen diesen Stein als Erinnerungsstück mitgenommen, der wurde dann mit einem kleinen Sockel versehen und dann ist dann gestanden, über diesen Stein stolperte die Kaiserin am so und so vielten im Jahre so und so. Und das war eben wirklich nur ein Lavabrocken und den haben wir dann, glaube ich, gerufen mit der Aktion mit 500 Euro und er hat dann, glaube ich, gebracht 5.000 Euro. Also das sind so Kuriosa, die einfach nicht vorhersehbar sind.
Auch bei der kommenden Kaiserhausauktion dürften Sissi-Erinnerungsstücke wieder großes Interesse auf sich ziehen. Neben dem Fächer der Kaiserin zählt ein luxuriöses Toilettkästchen zu den Top-Lots. Das mit Karlsbader Sprudelstein verzierte Schmuckstück wird auf bis zu 12.000 Euro geschätzt. Wie kommt aber so ein Schmuckkästchen oder ein Lavabrocken, an dem sich die Kaiserin den Zeh gestoßen hat, überhaupt ins Dorotheum, frage ich den Experten.
Ein Teil der Objekte bekommen wir von Nachkommen von ehemaligen Hofangestellten, von Nachkommen von Hofdamen auch, Nachfahren von diversen Adelsfamilien. Und dann gibt es ab und zu, aber das ist eher selten, dass Sammlungen aufgelöst werden, wo die Leute das schon gesammelt haben. Und die kommen dann auch im Regelfall zu uns, weil wir eigentlich im Bereich des Hauses Habsburg, naheliegend in Wien natürlich, die einzigen sind, die da wirklich große Aktionen machen.
So findet sich in der aktuellen Kaiserhausauktion auch eine bemerkenswerte Sammlung von 455 Postkarten des kaiserlichen Leibkammerdieners Eugen Ketterl. Die Karten schrieb er überwiegend an seine Frau Luise, einige auch an seinen Sohn Franz. Geschrieben wurden sie auf Reisen quer durch die Monarchie und Europa. Von Bruck an der Leiter über Pressbaum bis nach Monte Carlo und St. Petersburg.
Also die Karten selber verraten, diese Postkarten verraten einfach sozusagen die doch massive Reisetätigkeit des Kaisers, weil der Kammerdiener, dieser berühmte Eugen Ketterl eben, ihn permanent begleitet hat, also seit den 1880er, 90er Jahren. Und daran kann man eigentlich ganz gut festmachen, wohin der Kaiser gereist ist, auch teilweise in welchen Hotels er abgestiegen ist, wenn es halt in Hotels war oder halt bei irgendwelchen Verwandten oder Bekannten in irgendwelchen Schlössern oder Palais. Und das verrät eigentlich sozusagen sehr viel über die massive Reisetätigkeit des Kaisers. Der Inhalt der Postkarten selber ist meistens in der Richtung gehend, das Wetter ist schön, heute sind wir dort angekommen, morgen fahren wir in der Früh dorthin, der Kaiser geht auf die Jagd.
Und doch erlauben die Postkarten einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Hoflebens. Eugen Ketterls Korrespondenz dokumentiert den Alltag im unmittelbaren Umfeld des Monarchen und macht Geschichte überraschend greifbar. Solche Einblicke ermöglichen auch viele andere Objekte der Kaiserhausauktion. Ein einzelner Hausschuh Kaiser Franz Josefs etwa. Das Gegenstück hat die Zeit offenbar nicht überdauert. Dazu kommen Handschuhe der Erzherzogin Elisabeth Marie, ein Kämmererschlüssel aus der Regierungszeit Kaiser Karl VI. Um 1730 oder sogar ein Taschentuch des Kaisers. Gereinigt, versteht sich. Sicher, auf den ersten Blick wirken diese Gegenstände unscheinbar, aber gerade deshalb erzählen sie oft besonders viel über die Gewohnheiten und die Lebenswelten jener Menschen, die einst im Zentrum eines Weltreichs standen.
Einblick in das Hofleben bekommen Sie allein durch die Menge an Geschirrteilen, die wir anbieten, zum Beispiel von kaiserlichen Servicen, an diversen sogenannten Hoftafelspenden vom Hofball, was die Leute eben als Erinnerungsstücke überreicht haben. Da sehen Sie sozusagen, wie damals in was für einer Qualität die Objekte erstens gefertigt worden sind und die damals schon groß begehrte Erinnerungsstücke waren. Aber es gibt dann wieder andere Objekte, wie wir haben in der Aktion eben diese Weste vom Kaiser Maximilian von Mexiko, vom Bruder von Kaiser Franz Josef, die aus einer amerikanischen Sammlung kommt, wo die Authentizität genau nachgewiesen ist. Es ist aber jetzt nicht ganz klar für uns, ob er diese Weste wirklich sozusagen am Vorabend seiner Hinrichtung getragen hat oder nicht, aber es ist eindeutig eine Weste aus seinem Besitz und aus dem Umfeld des Kaisers stammend.
Laut rückseitiger Angabe trug Kaiser Maximilian diese Weste in der Nacht vor seiner Exekution am 19. Juni 1867 im Gefängnis von Querétaro. Damit verweist das schmucke Kleidungsstück auf eine der tragischsten Figuren der Habsburger-Geschichte. Heute kennt man Maximilian vor allem als Bauherren von Schloss Miramare bei Triest, jenem märchenhaften Anwesen über der Adria, das er gemeinsam mit seiner Frau Charlotte von Belgien errichten ließ. Doch sein Leben führte ihn weit über die Grenzen der Monarchie hinaus. 1864 nahm Maximilian die mexikanische Kaiserkrone an. Unterstützt von Frankreichs Kaiser Napoleon III. Sollte er ein neues Kaiserreich in Mexiko etablieren. Das Projekt erwies sich jedoch als politischer Irrweg. Nach dem Abzug der französischen Truppen verlor Maximilian seine Machtbasis. Republikanische Gruppen nahmen ihn gefangen und verurteilten ihn zum Tod. Maximilian war erst 34 Jahre alt. Seine Exekution erschütterte Europa und machte ihn zu einer fast mythischen Figur, zum tragischen Habsburger, der für eine Krone sein Leben verlor. Gerade diese Nähe zu den letzten Tagen eines Mannes, der als Kaiser auszog und vor einem Erschießungskommando endete, macht die Weste in der aktuellen Auktion zu einem außergewöhnlichen historischen Zeugnis.
Das kommt aus einer berühmten amerikanischen, eigentlich industriellen Familie. Die Amerikaner waren immer sehr interessiert an diesem tragischen Schicksal von Kaiser Maximilian, weil es natürlich naheliegend war. Und zwar war das eine Familie eines texanischen Ölmoguls, wenn man so will, der schon um 1900 in Mexiko sowohl politisch als auch wirtschaftlich tätig war und dessen Frau damals schon solche Erinnerungsstücke gesammelt hat an Kaiser Maximilian. Und das kommt jetzt direkt von der Enkelin sozusagen dieser ehemaligen Sammlerin, also der Ehefrau dieses Ölmoguls, der in Mexiko eben tätig war. Und ist auch versehen mit dementsprechend mit Authentizitätsbeweisen, mit ihren handschriftlichen Erklärungen dazu und so weiter.
Man darf daher auch den Namen des ursprünglichen Eigentümers verraten. Er steht auch im Auktionskatalog. Es handelt sich um den US-amerikanischen Anwalt und Ölunternehmer William F. Buckley Sr. Während der bewegten Jahre der mexikanischen Revolution unterhielt Buckley enge Verbindungen zu Politik und Wirtschaft des Landes. Diese lückenlose Provenienz macht das Stück heute besonders interessant und ist für solche historischen Auktionslots auch gewissermaßen Voraussetzung, erklärt Georg Ludwigsdorf.
Es kommen oft Leute zu uns, die der Überlieferung nach zu Hause etwas finden, wo dann ein alter Zettel dabei ist, von irgendjemandem beschrieben, soll der Kaiserin gehört haben. Aber da ist eben das Wesentliche, das nachvollziehbar ist für uns, die Provenienz. Wenn Sie jetzt ein Monogramm drauf haben, ist es einfach natürlich. Es gibt aber auch Objekte, die keinerlei Monogramm haben oder keinerlei alte Bestätigungen, der Kammerdiener, der Kammerzofen und so weiter. Wenn aber dieses Objekt einfach beschrieben worden ist vom Großvater des Einbringers, dann wird es natürlich problematisch, weil dann können wir, ich glaube den Leuten oft, aber wenn nicht ein wirklich Authentizitätsnachweis für uns da ist, dann übernehmen wir die Objekte nicht, weil dann auf dem Markt die Leute natürlich, die für sowas viel bezahlen, auch die hundertprozentige Sicherheit haben wollen, dass das auch von der Kaiserin kommt.
Oder bei der Weste eben vom mexikanischen Kaiser. In solchen Momenten wird Geschichte mehr als eine Abfolge von Daten und Ereignissen. Selbst Georg Ludwigsdorf spürt dann manchmal die unmittelbare Verbindung zu einer längst vergangenen Zeit.
Das sind dann wirklich die ganz bedeutenden historischen Objekte. Also das Bedeutendste war sicher meines Erachtens, wenn man so will, die Sterbebetten vom Erzherzog Franz Ferdinand. Das heute diese Sterbe-Chaiselon nach der Ermordung in Sarajevo, worauf er gebettet worden ist. Und diese Chaiselon steht heute im Erzgeschichtlichen Museum, wo sie auch hingehört. Da habe ich mir gedacht, das war der Anfang vom Ende sozusagen, 1914. Das war der Grund, warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist und auch der Grund natürlich dann, dass es dann vorbei war mit der Habsburger Monarchie nach 1918.
Wer täglich mit historischen Objekten arbeitet, entwickelt zwangsläufig einen professionellen Blick. Raum fürs Staunen bleibt dennoch, erzählt der Kaiserhausexperte Georg Ludwigsdorf.
Oh ja, es ist für mich schon noch immer wieder, erstens einmal manchmal ist es wirklich interessant zu sehen, welche Stücke überlebt haben, denen damals schon eine gewisse Bedeutung beigemessen worden ist. Also das heißt, es war damals schon ein Objekt der Begierde, wenn man so will. Und man hat einfach sozusagen, man sieht diese unterschiedlichen Qualitäten und dann, wenn man dann kommt, ganz nah an das Kaiserhaus selber im Bereich eben jetzt, sage ich mal, von Taschentüchern oder eben von so Taufkleidern, wo wir eines drinnen haben aus erzherzoglichem Besitz, einfach die doch tolle Qualität der Objekte, die bis heute einfach unvergleichbar ist.
Qualität, Handwerkskunst und die Nähe zu historischen Persönlichkeiten. Vielleicht ist es genau diese Mischung, die den besonderen Reiz der Kaiserhausauktionen ausmacht. Eine Reise durch die Dynastie der Habsburger, die jedes Jahr neue Geschichten ans Licht bringt und die von Menschen, von Schicksalen und von einer Welt erzählt, die zwar vergangen ist, deren Spuren aber bis heute faszinieren. Alle Informationen zu dieser und weiteren Kaiserhausauktionen finden Sie auf dorotheum.com. Das war Über den Wert der Kunst, der Dorotheum-Podcast. Ich bin Andreas Maurer und verabschiede mich im Namen des Dorotheum-Teams bis zum nächsten Mal, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.